Willkommen zur Ausgabe 362 von Tabula Ludo. An meiner Seite meine wunderbare Partnerin Jutta mir gegenüber und wir haben heute einen Special Guest, nämlich Kate. Kate, hallo.
Hallöchen.
Ja, willkommen zu unserer wöchentlichen News-Folge. Kate ist hier, weil wir haben heute auch unseren zweiwöchentlichen Brettspielabend und leider ist außer Kate keiner gekommen.
Na, das freut mich aber, dass ich zumindest kommen konnte.
Ja, und dann haben wir gedacht, dann nehmen wir doch Kate einfach als Special Guest mit und dann können wir ein bisschen weiter und mehr über unsere News diskutieren diese Woche.
Ja, genau. Ich sag auch noch Hallo. Ich freue mich, dass Kate so da ist und das wird heute ganz spannend, weil Kate ist total ahnungslos gewesen vor 5 Minuten noch, dass sie an unserem Podcast teilnehmen wird. Aber sie hat sich spontan bereit erklärt, das einfach mal zu versuchen und auszuprobieren. Wir freuen uns wie wahnsinnig.
Ja, so, dann würde ich sagen, steigen wir gleich in unsere News ein, aber zuerst unser üblicher Werbehinweis.
Ja, hier kommt der obligatorische Werbehinweis. Wir sind auch diesmal nicht gesponsert, wir haben keine Rezensionsexemplare erhalten, aber wir nennen Marken, Produkte und Firmen und wir haben Links in unseren Shownotes und deswegen sagen wir prophylaktisch, das hier ist alles Werbung aus Überzeugung.
Ja, unsere erste News heute, die war tatsächlich gar nicht unsere erste News bis ganz spät gestern Abend. Ja, wir hatten gestern Abend, wir sind jetzt am Freitagabend, ja, morgen früh kommt die Folge raus, also ihr hört die am Samstag. Donnerstagabend haben wir üblicherweise Redaktionsschluss und dann bereite ich alles vor und so weiter und dann sitze ich auf dem Sofa irgendwie um 10 oder so und dann kommt plötzlich diese News, die ich da über Facebook sehe, auf der Website von, beziehungsweise auf dem Facebook-Profil von Thundergriff Games und sage, Mann, sorry, nicht von Thundergriff Games, von Restoration Games und dann denke ich so, Mann, können die das nicht ein bisschen früher schicken, ja, egal. Eine super News und ich habe direkt gesagt, okay, das kann ich einfach blind kaufen.
Nämlich, Michael ist vom Sofa aufgesprungen und nochmal an den Rechner gerannt, genau, damit er es noch in die News einfügen
genau
kann.
Genau, denn ich will euch nicht mehr auf die Folter spannen, es wird einen Nachfolger für Thunder Road Vendetta geben. Ja? Das Spiel heißt Thunder Road Ignition und ist eine Standalone-Expansion, also ist ein Standalone-Spiel, das man alleine spielen kann, das aber gleichzeitig auch eine Erweiterung ist für Thunder Road Vendetta. Und es soll Kurven geben, habe ich gelesen.
Es soll Kurven geben, ja. Okay.
Aber das ist ja cool für Leute, die das Originalspiel nicht haben. Die können sich dann ja auch erstmal nur die Erweiterung holen, wenn sie möchten.
Genau. Und vor allen Dingen ist dieses Ignition auch ein kleineres Ding. Das kostet auch nur 30 Euro laut dem Listenpreis. Und wird eine kleinere Mini-Experience sozusagen sein von Thunder Road, wo sie genau wissen, wenn irgendjemand das mal angespielt hat, dann werden die ganz sicher auch das Große kaufen. Ja. Also ja, sehe ich zumindest so.
Und für Michael gilt sowieso Shut Up und Take My Money, der wird sich das auf jeden Fall zulegen.
Ja, also das Ganze ist in einer kleineren Box, wird auch, ich habe jetzt mir nochmal nachgeguckt, $35 kosten. Da sind Kurven drin, steht auch hier direkt im Pressetext drin, with curved roads. Und es gibt neue Autos, es gibt neue Farben für die Autos, es gibt neue Kommandos, neues Gelände und so weiter und neue Damage Types. Finde ich alles sehr spannend. Vor allen Dingen, wie gesagt, kann man das auch mit dem Originalgrundspiel zusammenbringen. Das Ganze kommt im Juli raus zur Gen Con. Das ist allerdings ein bisschen traurig, finde ich, weil das wird wahrscheinlich bedeuten, dass es auf der Gen Con mal wieder so einen Sonderposten gibt. Und dann dauert es noch mal ein halbes Jahr, bis es tatsächlich hier erscheint, beziehungsweise auch weltweit dann erscheint. Das spricht auch dafür, dass sie angekündigt haben, dass ILO der europäische, beziehungsweise der außerhalb der USA Distributor sein wird. Und der wird erst 2027 anfangen, dieses Spiel auszuliefern. Das finde ich jetzt eher ein bisschen traurig.
Oh je, das heißt, wir müssen sehr geduldig sein, bis das wieder da ist.
Ja, oder wir fahren zum Gen Con.
Der war wann?
Im Juli.
Ist, der ist wo?
In Indianapolis.
Aber wir wollten doch nicht nach Amerika, solange ja, Trump am Start
verdammt
ist.
Ja, da war doch was. Vielleicht finden wir irgendjemanden, der uns ein Ding mitbringt. Oder zuschickt.
Du kannst ja mal bei deinen Kollegen rumfragen.
Ja, das wäre eine gute Idee. Ja, also auf jeden Fall, da bin ich total hibbelig drauf. Ja. Ich finde das Cover super. Wenn ihr einen Podcast-Player mit Bildern habt, dann könntet ihr das Cover jetzt mal euch angucken. Finde ich also großartig. Vor allen Dingen finde ich super, dass es Kurven endlich mal gibt. Denn das Thunder Road Vendetta, wer das nicht kennt, das ist eine lange Straße, wo man so ein Crash-Rennen fährt. Und es ist tatsächlich immer nur eine lange Straße. Es gibt zwar so Hindernisse und sowas, da könnte auch mal so ein Berg sein oder so, aber es gibt keine Kurven.
Ja? Das haben wir mal beim Brettspielabend gespielt, oder?
Richtig.
Ja, das war cool.
Ja, das war ziemlich cool. Das ist vor allen Dingen völlig chaotisch und verrückt und macht unglaublich Spaß. Ja? Problem ist halt, und ich glaube, das ist der Grund, warum es jetzt diese kleinere Version gibt, das Vendetta ist halt relativ teuer, wenn man das Grundspiel kaufen will. Da muss man schon mal 100 Euro investieren. In Deutsch sogar, glaube ich, sogar noch ein bisschen mehr, weil da gibt es nur die Deluxe-Edition, wenn ich mich recht erinnere, die Maximum Chrome Edition.
die richtig geil ist, aber die kostet dann halt entsprechend.
Und man kauft ja sowas immer so ein bisschen so Cat in the Box.
Ja. Aber vielleicht machen sie dann im Anschluss ja auch eine etwas preisgünstigere Version, wenn das andere
vielleicht
gut läuft.
Ja. Also, Schnupperversion von Thunder Road Vendetta mit Kurven.
Ja.
Das fasse ich jetzt mal so zusammen.
Und irgendwie konnten die Autos, die hatten doch Raketen oder so, hast du
gesagt. Ja, genau, es gibt Raketen. Es gibt auch ein paar kleinere Sachen, also neue Damage-Types, wahrscheinlich Raketen. Dann habe ich was gefunden auf Kickstarter, das habe ich auch direkt gebackt. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, nicht mehr so viel zu backen, aber das hat mich echt angesprochen. Und zwar ID Venture, die machen ja in letzter Zeit auch Brettspiele. Und die haben einen neuen Kickstarter rausgebracht, nämlich Tiberpunk. Tiberpunk, was ist das denn? Das ist das alte Rom, das antike Rom mit Cyberpunk gemischt.
Mhm.
Sehr abgefahren.
Wer jetzt immer noch nicht weiß, warum Tiber, der Fluss, der durch Rom fließt, der heißt Tiber.
Ja.
Das klingt auf jeden Fall cool.
War das nicht der Fluss, den Cäsar überschreitet? Nee, das war ein anderer.
Mm-mm.
Das war ein anderer, glaube ich auch.
Okay. Oje, jetzt kommen die Geschichts.
Ja. Ich bin in Geschichte ganz schlecht, das weißt du, aber ich habe so ein paar Bröckchen aus meinem Lateinunterricht.
Ich wollte gerade sagen, bei mir ist auch der Lateinunterricht schuld.
Auf jeden Fall, die Story hinter diesem Spiel ist, dass ein außerirdisches Raumschiff in Rom abstürzt oder nähe Rom abstürzt. Und die Römer dieses Raumschiff dann quasi ausschlachten und die Technologie da drin wiederverwerten. Und dann eine Gesellschaft entwickeln, die so eine Art Mischung ist aus dem antiken Rom mit halt Neon und fliegenden Autos und so.
Sollten wir da froh sein, dass das nicht passiert ist?
Ja.
Wir sollten uns das genauer angucken und dann entscheiden, ob wir da froh sein können oder ob das eigentlich cool gewesen wäre.
Das ist eine gute Idee.
Ich finde es auf jeden Fall super cool und ich finde auch die Illustrationen super. Ich habe mir ehrlich gesagt nicht so genau angeguckt, wie das Gameplay funktioniert, weil das Thema beherrscht da wieder alles. Und ich habe da einfach gesagt, okay, da mache ich jetzt mit. Das Ganze kommt übrigens schon im Oktober. Das heißt, wenn ihr jetzt den Kickstarter backt, Link wie immer in unseren Shownotes, dann bekommt ihr das Spiel jetzt schon dieses Jahr im Oktober. Das ist also keins von diesen Spielen wie Nemesis zum Beispiel, wo wir seit 3 oder gefühlten 4 Jahren warten, dass es endlich mal ausgeliefert wird.
Schatzi, beschreiß nicht. Es ist immer noch ein Kickstarter und es kann immer noch sein, dass das mit Oktober nichts wird.
Ja, stimmt,
ne?
Auch wieder. Stimmt auch wieder. Naja, 1 bis 4 Spieler ab 14 Jahren, dauert ungefähr 90 Minuten, ist also auch überschaubar und das habe ich auf jeden Fall mitgebackt. Was ich eher nicht backen werde, und ich erkläre auch gleich warum, ist das, wo wir letzte Woche schon drüber gesprochen haben, nämlich NPC Rivals von Viva la Dirt League. Das ist dieser Videokanal auf YouTube, der solche Rollenspiel-, Videospiel-, Brettspiel-Sketche macht. Die richtig cool sind.
Also ja, wir sind da eigentlich cool. Ganz große Fans von denen und hatten gedacht, oh cool, jetzt bringen die ihr eigenes Spiel raus.
Genau.
Jetzt gab es aber neulich eine Spieleerklärung auf YouTube von denen, was das Spiel denn dann ist und die war etwas ernüchternd, aber Michael hat die Details.
Ja, der Kickstarter ist jetzt live, man kann das also backen, ist nicht so teuer, kostet 30 Euro, in der Standardversion 70 Euro mit den ganzen Extras. Allerdings kommen, und das ist leider krass, kommen 30 bis 40 Dollar Shipping dazu, weil die halt in Neuseeland sind.
Ja. Oh, das ist aber eine Menge.
Maximal weit entfernt.
Also ich meine, wir haben das ja uns dagegen entschieden, aber ansonsten wäre das ja eine Maßnahme, mal nach Neuseeland zu fliegen.
Ja, aber nicht wegen diesem Spiel.
Nee, nicht wegen diesem Spiel. Gut.
Also auf jeden Fall haben wir uns ein Regelvideo angeguckt davon, das sie mit dem Kickstarter veröffentlicht haben. Und ich weiß ja nicht, was ihr dazu sagt. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Aber ich finde, dass das generischste Deckbauspiel, das ich seit langem gesehen habe. Also wirklich, wir haben das zusammen angeguckt und ich habe gedacht, okay, das ist jetzt Standard-Deckbau-Mechanismus. Also wir haben ein Deck, wir haben einen Markt, da sind 5 Karten ausgelegt. Ich kann meine Karten ausspielen, damit kriege ich Punkte. Mit den Punkten kann ich Karten kaufen, gehen die in mein Deck rein. So weit, so einfach. Und so weit wie so generisch. Und dann kannst du halt als weiteres Element hast du so Quests und diese Quests kannst du halt erfüllen mit Karten von deiner Hand und dann kriegst du diese Questkarte, die dir irgendwelche zusätzlichen Dinge gibt für dein Deck. Also ich habe die ganze Zeit in diesem Video gewartet drauf, so jetzt, was ist jetzt der Kniff? Was ist jetzt wo ist jetzt der Turn?
Der Kniff ist, dass du halt die ganzen Figuren, die in ihren Videos spielen, da dann als Held spielen kannst. Also da hast du dann die Karten dazu und findest all diese lustigen, drolligen Figuren dort wieder, wie zum Beispiel diesen Angler, der immer nur macht.
Ja, nice day for fishing.
Nice day for fishing.
Ja, also ich wollte dieses Spiel wirklich mögen und ich finde die Typen auch echt cool, aber das Spiel kommt mir vor wie das Generischste, was sie sich hätten ausdenken können.
Ja, und das passt ist ein bisschen
auch,
lieblos.
Ja, und das passt leider auch zu dem Studio, das dieses Spiel entwickelt hat. Wir haben ja da beim letzten Mal schon drüber gesprochen. Wir haben uns ja angeguckt, was die vorher gemacht haben. Und die haben vorher nur so ein paar Partygames gemacht. Also, das finde ich ein bisschen vergebene Chance. Auch wenn die Illustrationen cool sind und so. Also, wenn ihr der absolute Die-Hard-Fan seid davon. Und ich bin eigentlich schon, ich finde die schon cool. Aber
ist schon eigentlich, hatte ich gedacht, ein Die-Hard-Fan.
Naja, dann ist das vielleicht was Nettes, aber also das hat mich jetzt überhaupt nicht irgendwie vom, da muss man glaube ich heutzutage mehr bieten, finde ich.
Aber schon komisch, dass sie da nirgendwo außerhalb von Neuseeland eine Produktionsstätte haben, die Kosten irgendwie senken könnte.
Unter Umständen, ja, weiß ich nicht, vielleicht machen die es auch in Australien. Aber wie gesagt, $30 bis $40 Porto ist schon krass. Naja. Dafür macht Fortschritte der Magic the Gathering-Film, da bin ich immer ein bisschen vorsichtig bei diesen Fernseh- und Filmproduktionen. Es gibt ja auch diverse Meldungen über die D&D-Serie, also diese Baldur's Gate-Serie, über die wir beim letzten Mal schon gesprochen haben.
Ja.
Und das ist ja immer so ein, ja, dann wird das wieder hochgehypt, weil irgendwelche politischen Sachen in irgendeinem Filmstudio laufen und dann geht das doch wieder in die Development-Hell und bleibt dann wieder für die nächsten 5 Jahre. Also solange ich keinen Trailer gesehen habe, glaube ich nicht an Filme.
Aber die Hoffnung bleibt.
Die Hoffnung bleibt. Auf jeden Fall hat jetzt der Regisseur, der aktuell, muss ja immer sagen aktuell, den Magic the Gathering Film macht, hat in einem Interview gesagt, dass das Ding läuft und es wäre total aktiv und die würden super viel machen und it's very much happening und it's very much full speed ahead, hat er gesagt. Ich bin mal gespannt.
Gibt es denn schon irgendwelche Infos zu Schauspielern oder sowas?
Nein.
Noch gar nichts?
Nein, okay. Nein, noch gar nichts. Und es gibt auch noch nicht mal Infos zum Thema oder so. Magic the Gathering ist ja auch so ein, über D&D, so ein Plane-Konzept. Da gibt es ja ganz viele Dimensionen und Welten und so. Keine Ahnung.
Also den Dungeons and Dragons-Film fand ich ziemlich gut.
Ja, ich finde auch, die sollten einfach diesen Magic the Gathering-Film weglassen und dafür noch einen zweiten D&D-Film machen.
Fände ich gut, wäre ich dabei.
Ich auch. Und wehe, Woki, du machst wieder so einen Quatsch und bringst hier sowas wie Manta Manta 2 anstelle des Dungeons and Dragons-Films. Ja, das war der größte Fauxpas überhaupt.
Das werden wir unserem Heimkino auf jeden Fall ewig
nachtragen.
Schlimm, ganz
Grund,
schlimm.
Also. Der Grund, warum es ein Magic the Gathering-Film gibt, ist allerdings relativ klar. Und da kommen wir nachher noch drauf. Wir haben nämlich noch eine Meldung über die Quartalszahlen, die 2025er Zahlen von Hasbro. Und da wird man sehen, okay, es ist relativ klar, warum die Magic the Gathering Film machen, ja? Okay, naja. Dann habe ich was gefunden, auch eine Ankündigung für ein Spiel, das auch jetzt demnächst zu Kickstarter kommt, nämlich am 7. April. Da kommt Oakspire. Das ist ein Spiel, das sieht so ein bisschen aus wie Everdell, finde ich. Oder
ja,
hat so ein bisschen
es hat auf
Everdell
jeden Fall
Vibes.
Cuteness-Faktor.
Ja. Das ist ein Tableau-Building-Spiel, wo es um niedliche Tiere geht, die etwas bauen müssen aus Holz. Und das hört sich jetzt sehr kurz verkürzt an und so, aber das ist tatsächlich die Info, die es im Moment dazu gibt.
Ja, die Infos sind noch sehr spärlich. Wir haben auch nur, glaube ich, einen Post auf Instagram dazu bisher gefunden. Aber es sieht sehr cute aus und
also das Cover hat schon ein bisschen so
Mania-Vibes.
Ja. Sieht auf jeden Fall super aus.
Es hat so Mania-Vibes, es hat Everdell-Vibes, also und es geht halt wieder um Tiere und Wald und Holzarbeiten. Also all die Themen, die gerade sehr, sehr in sind.
Ja, jetzt kommt der Turn bei dem Ganzen. 1 bis 5 Spieler. Jetzt kommt die Zeitangabe. 20 bis 100 Minuten. So,
Die 5 Spieler brauchen 20 Minuten. Der Solospieler braucht die 100 Minuten. Ganz bestimmt.
Katrin braucht 100 Minuten.
Katrin braucht 100 Minuten.
Und eine unserer Brettspielabend-Mitspielerinnen.
Die Grenzgrüblerin.
Sie überlegt immer sehr viel.
Ich hab mir schon überlegt, ob ich mir so ein T-Shirt kaufen soll. Ich habe da auf Instagram eins gesehen, wo drauf stand, bist du immer noch dran?
Aber Schatzi, du musst sowas doch gar nicht mehr kaufen.
Ja, stimmt. Du kannst das ja jetzt.
Ich kann dir doch einfach eins machen.
Ja. Auf jeden Fall, Oakspire werde ich auf jeden Fall weiter im Auge behalten. 7. April kommt das Ganze auf Kickstarter. Und dann werden wir uns das nochmal genauer angucken.
Ja, und vielleicht becken wir es ja. Und dann berichten wir demnächst davon.
Wenn wir 20 bis 100 Minuten gespielt haben. Traurige Meldung kommt von der APV. Denn in 2026 wird es keine APV geben. Da habe ich echt ein bisschen traurig aus der Wäsche geguckt, als ich das gehört habe. Wir haben ja da ziemlich viel Berichterstattung gemacht vom letzten Jahr und auch vom vorletzten Jahr.
Mhm.
Das war ja so eine, die APV ist ja quasi so eine Art Nerd-Geek-Event.
Ja, also erstmal, es steht für Roleplay Wars und ist der Nachfolger für die Roleplay Convention, die richtig. RPC, die es ja nicht mehr gibt. Und Michael hatte sich super gefreut, dass die wiederbelebt worden ist und wir sind die letzten beiden Jahre da gewesen. Und es ist ein wirklich schönes Event.
Ist in Köln übrigens?
Nee.
Nicht in Köln, sorry. Die
Oberhausen.
Die RPC war in Köln, die RPV ist in Oberhausen.
Genau.
Und aber es ist ja fast dasselbe.
Ja.
Darfst du nur den Oberhausen noch nicht erzählen.
Waren wir dann nicht letztes Jahr sogar zusammen?
Genau, ja. Da waren wir
die
zusammen.
Die war so cool.
Die war richtig cool und wir hatten halt die Augen offen gehalten, wann der nächste Termin wäre und jetzt ist halt leider die Nachricht gekommen, dass sie dieses Jahr aussetzen.
Ja. Und nochmal, um das ein bisschen zu beschreiben, die RPV ist jetzt keine klassische Messe, so wie die Spiel oder auch keine Con, wie die Berlin-Con, sondern ist eher so eine Art Event. Da gibt es halt Live-Musikbühnen, mehrere, wo dann Live-Musik gespielt wird. Da gibt es Bühnen, wo Rollenspiel gespielt wird live. Da gibt es ganz viele Aussteller, auch Brettspielaussteller, aber auch ganz viele so kleinere Rollenspielaussteller, Rollenspielverlage, aber auch ganz viel so Kunsthandwerk, ja, so aus dem Nerd- und Geek-Bereich. Also ganz, ganz tolle, ganz, ganz, ganz wilde Mischung teilweise.
Also es hat mich tatsächlich mehr an Mittelaltermarkt erinnert, genau. Als an eine Convention.
Ja, es ist so eine Art, es ist ein bisschen wie so ein Mittelalter-Geekmarkt, ja. Mhm. Aber er ist halt nicht nur drinnen, sondern auch draußen. Also draußen ist auch ein großer Mittelaltermarkt mit Essen und so weiter. Und drinnen ist das halt in der Turbinenhalle in Oberhausen. Und das ist halt so ein ganz verwinkelndes Gebäude. Da gibt es lauter so kleine Räumchen und dann geht es hier nochmal eine Treppe hoch und so. Und das ist die perfekte Location für die APV.
Ja, weil du damit natürlich auch die Option hast, in dem einen Bereich hast du eher was so in Richtung Cyberpunk geht. In dem anderen Bereich hast du dann was eher mehr so ins Mittelalter geht.
Ich wollte gerade sagen, das war sehr atmosphärisch.
Den Kunsthandwerksmarkt, wo du dann, da habe ich mir so Katzenöhrchen am Haarreif gekauft und solche Sachen kann man da kaufen.
Ich habe mir magische Ohrringe gekauft mit D&D-Würfeln dran. Das war schon cool.
Richtig. Und ich habe mir ich habe mich inspirieren lassen und habe ein Zaubertrankfläschchen gehäkelt als Schlüsselanhänger.
Und cool. Ich habe eins geschenkt bekommen.
Ja, richtig.
Auf jeden Fall hat die RPV veröffentlicht auf ihrer Instagram-Seite folgende Nachricht. Diese Entscheidung ist nicht leicht gefallen. Hinter den Kulissen arbeiten wir aktuell an wichtigen strukturellen und konzeptionellen Änderungen, damit die RPV das bleiben kann, was sie für viele von euch bedeutet. Ein besonderes, hochwertiges und nachhaltiges Event für unsere Community. Eine Umsetzung 2026 würde bedeuten, Dinge zu überstürzen oder Kompromisse einzugehen. Und genau das wollen wir nicht. Die RPV verdient Zeit, Sorgfalt und ein stabiles Fundament. Und sie haben auch gesagt, sie kommen 2027 wieder. Und ich hoffe da auch ganz stark drauf, dass das nicht hier so ein verhaltener Cancel ist sozusagen und dann man nie wieder was davon hört. Ich will da wieder hin. Ja.
Aber ich finde das aber gut, dass sie den Schritt gehen und dann wirklich gucken, dass sie hoffentlich dann auch auf Qualität achten.
Wir haben halt auch keine Hintergründe, wissen nicht, was da ist.
Ja, ne? Also wir haben nur diese blanke Meldung und vielleicht sind da im Hintergrund ja wirklich Sachen am Laufen, wo sie gesagt haben, das geht so nicht. Ich möchte nur hier an unser zweites Lieblingsevent in Bonn-Beul erinnern, wo die letztes Jahr auf die glorreiche Idee gekommen sind. Wir finden parallel zu einem großen Handballturnier Tischtennisturnier in dem Gebäude statt. Das wird schon irgendwie funktionieren. Und es
ging voll nach hinten los.
Es ging voll nach hinten los. Es war ein einziger Albtraum und wir sind quasi. Also ich habe gar nicht erst ein Ticket gekauft und Michael, als der dann auch noch aus dem Brettspielflohmarkt rausgeschmissen wurde mit wir haben zu viele Brettspiele schon, wir nehmen deine nicht, da haben wir gesagt, okay, dann fahren wir wieder nach Hause, das macht so keinen Sinn.
Ja. Naja, auf jeden Fall, ich hoffe sehr, dass die 2027 zurückkommt. Es war ja auch jetzt nicht so, dass irgendwie 2024 oder 2025 es unglaublich leer war.
Nein, das war eine super Veranstaltung. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass es entweder ein terminliches Problem gab oder dass sie tatsächlich nochmal wegen Brandvorschriften und Menschenmenge und wie viele dürfen denn rein, da nochmal das Konzept überarbeiten müssen.
Ja, wissen wir nicht, das ist Spekulation.
Und du hast ja auch schon Conventions in anderem Kontext selber initiiert und weißt, wie viel Arbeit da drin steckt, die Aussteller zu kriegen, die Plätze zuzuweisen und was da alles für Arbeit drin steckt. Vielleicht brauchten die einfach eine Verschnaufpause und haben gesagt, wir müssen hier nochmal die Prozesse überdenken.
Wir werden es rausfinden. Eine neue Ankündigung gab es von Asmodee, nämlich Murder Mystery. Das ist ein Krimi-Dinner, aber Asmodee schreibt im Pressetext, dass es nicht so richtig Krimi-Dinner ist. Es basiert auf Krimi-Dinnern, sagen sie. Von der Beschreibung her hört sich es aber für mich irgendwie an wie Krimi-Dinner.
Ich liebe Krimi-Dinner.
Ich weiß nicht, ich finde irgendwie also ich habe mehrere Krimi-Dinner schon mitgemacht.
Ich noch nie.
Und ich hatte immer das Problem, dass man nie so richtig den Punkt der Immersion geschafft hat. Also man muss irgendwie diese Rolle spielen, aber man kann sie auch nicht so komplett ausspielen.
Also ja? Ich muss sagen, dann hat Michael hatte definitiv die falsche Gruppe und ich habe eine Sammlung von von diesen Krimi-Dinnern zu Hause, dann müssen wir das irgendwann demnächst mal angehen.
Ja.
Okay, dann machen wir das. Die Murder Mysteries kommen raus mit zwei Fällen, und zwar der erste Fall ist das letzte Protokoll. Da sind wir in 2047 auf einer futuristischen Tech-Party. Und bei der liegt die Gastgeberin Olivia tot im Wohnzimmer. Und die Türen sind verriegelt.
Upsi.
Einer von uns war's. Ja. Fall 2 ist ein toter Affe. Und das führt in die Unterwelt. Ein Team aus Gangstern hat gerade erfolgreich die Zentralbank überfallen. Doch kurz nach der Rückkehr ins Versteck stirbt einer von ihnen, nämlich Mr. Monkey. Und plötzlich stehen wir alle unter Verdacht und müssen rausfinden, wer der Mörder war. Ja, beide erscheinen am 15. März diesen Jahres und kommen dann auf den Markt und dann könnt ihr euch damit eindecken und dann vielleicht auch einen Krimi-Dinner machen. Das Cyberpunk-Ding tut mich eher so ansprechen. Das würde auch zu unserem Smart Home hier passen.
Ich muss allerdings sagen, wer auch immer Interesse an Krimi-Dinnern hat, macht euch drauf gefasst, das Ende ist nicht das Ziel. Also das Ende ist meistens das, was am langweiligsten am ganzen Abend ist. Das Wichtige ist, dass man im Abend aufgeht und Spaß am Abend hat.
Ihr braucht Minimum 5 Leute und Maximum 7 Leute.
Okay. Nimmt meinen Vorschlag an, macht es nicht mit den 5 Leuten. Nimmt immer das Maximum, weil Teile vom Plot gestrichen werden, wenn weniger Leute mitmachen.
Ja. Ja, wenn wir uns vielleicht mal angucken. Vielleicht wäre das eine gute Gelegenheit, das mal an einem Brettspielabend zu machen.
Ja,
so, dann haben wir noch eine Meldung von Chip Theory Games und Awaken Realms. Die kooperieren nämlich jetzt mit 3 neuen Decks, die für 20 Strong rauskommen.
Ja, bei 20 Strong bin ich raus. Das war ja sowas von öde.
Ja, das hat überhaupt nicht gezündet bei uns. Aber ich weiß, dass viele Leute es richtig gut finden. Vielleicht hing es auch einfach daran, dass die ersten 2 Decks, die wir dabei hatten, einfach nicht gezündet haben. Das 20 Strong, muss man noch ein bisschen ausholen, ist so ein Konzept, wo man so eine Art modulares Spiel hat. Du hast so ein Basisspiel, da sind halt 20 Würfel drin, deswegen 20 Strong. Und dann gibt es solche Kartendecks, die dann quasi das Spiel definieren. Und du musst immer das Basisspiel mit einem von diesen Kartendecks zusammenbringen. Und dann hast du ein richtiges Spiel. Und die ersten, wir haben uns 2 von den 3, die mit dem Direkterscheinen gekommen sind, zugelegt und die ausprobiert. Und das war wirklich, also.
Gab es da denn massive Unterschiede anhand dessen, welches Deck du dazu gemischt hast?
Die waren schon unterschiedlich, aber die waren beide unterschiedlich schlecht.
Okay. Ja, also es kommt noch dazu, es ist ein Solospiel. Und von der Thematik her, also bei beiden ging es im Prinzip darum, Bosse zu besiegen. Und es war nicht eben einfach, die Bosse zu besiegen. Und da war ich halt relativ schnell raus, weil ich es halt auch ziemlich generisch fand, also die beiden Spiele im Vergleich.
Und dazu kommt noch, dass es halt massivst überproduziert ist. Es ist halt richtig teuer für das, was da drin ist.
Es sieht dementsprechend schon auch geil aus.
Ich wollte schon sagen, also Das ist für 20 Würfel und eine Box relativ teuer. Aber auf der anderen Seite kriegst du natürlich auch absolute Premium-Würfel und die Box ist mit Samt ausgelegt oder so ein Zeug. Also das ist natürlich dieses typische Chip-Theory-Ding, dass da so Premium-Spielmaterial benutzt wird. Und wie gesagt, aber kommen wir nochmal zurück zu der eigentlichen Meldung, nämlich es kommen 3 neue Decks raus, also 3 neue Spiele für 20 Strong und die basieren auf Marken bzw. Brettspielen von Awaken Realms. Und zwar kommt als erstes Nemesis raus.
Mhm.
Und dann Tainted Grail und dann Etherfields noch. Alles kommt auf Gamefounds, also Crowdfunding-Kampagnen kommen demnächst. Wir haben euch den Link schon mal reingetan.
Also Nemesis bist du ja ganz großer Fan von, mag ich auch ganz gerne.
Der Nemesis Escape Room,
war richtig cool, genau. Dann Tainted Grail ist bei uns ja eher so ein bisschen durchgefallen, weil zu sperrig ein bisschen.
Wir sind aber auch nicht die Kampagnenspieler, muss ich sagen, ja.
Und dieses Etherfield sagt mir nichts.
Also das Tainted Grail ist schon in gewisser Weise schon ziemlich cool, weil, also was ich richtig gut fand bei Tainted Grail ist die Audio.
Die Audioproduktion war richtig
genau,
geil.
Genau, also ich habe selten so einen genial eingesprochenen Text für ein Brettspiel gehört wie da. Also das ist wirklich krass. Die haben da so eine Sprecherin genommen, die das richtig gut rübergebracht hat. Also Und wer auf diese, also da muss man ein bisschen, da bin ich auch nicht so richtig der Mann für. Tainted Grail ist halt so die Artus-Saga in, es ist alles scheiße. Ja?
Oh.
Das ist irgendwie, ja, das also, ist in einer dunklen Welt, wo alles ist doof und so alles dunkel und irgendwie alles ist im Verfall und so, ja.
Ja, was ich halt sehr mühselig fand, war auch, du warst halt ständig da dran, okay, ich bin irgendwo hingegangen und hab dann festgestellt, oh Mist, ich muss über den ganzen Plan wieder zurücklaufen. Aber ich habe nicht genug Nahrung und es gibt diese Miniere, die dafür sorgen, wenn die abgelaufen sind, dann verschwindet die Karte auch erstmal. Dann musst du wieder Maßnahmen ergreifen, damit du überhaupt da wieder hinlaufen kannst. Und es hatte sehr viel so mit Sachen zusammensammeln, damit es irgendwie weitergehen zu tun.
Ja, und dann gab es noch diese Miniere, waren solche riesigen Miniaturen, ja? Also so wirklich so richtig große Plastikfigürchen, die dann den Spielplan verdeckt haben. Das hat mich am meisten genervt.
Da warst du immer so am Gucken, was war da hinten jetzt nochmal?
Was steht denn da, das hebt das Ding
mal
hoch? Ja?
Das klingt mir ja gerade so, als wenn da irgendwas nicht gut durchdacht gewesen wäre.
Ja, also ich, wie gesagt, also für Leute, die auf so Dark Fantasy stehen und so richtig Dark Fantasy, ist das, glaube ich, das absolute Zielspiel. Ja, das ist wirklich richtig cool für die. Und wenn man dann noch auf Kampagnen steht, ist das geil. Also die Produktion davon ist richtig gut. Ja, also wie gesagt, die Audiosachen
und
so sind richtig,
richtig
gut. Das
hat auch seine Fangemeinde. Also das wollen wir jetzt hier nicht unter den Tisch fallen lassen. Aber uns hat das halt leider nicht gecasht.
Ja. Dann haben wir noch eine weitere Crowdfunding-Ankündigung. Payback Club. Das ist ein Spiel, wo, das Cover ist mir aufgefallen, da sind wir ein Gangster oder eine Gangsterbande, die in New Odessa quasi Top of the Pops werden sollen, die Übergangster. Und das Ganze sieht für mich ein bisschen aus wie GTA, das Brettspiel, muss ich sagen.
Also Gangster ist schon mal gut.
Ja, es sieht, hat auch den Grafikstil so ein bisschen von diesem
GTA-Comic-Style.
Ja.
Schade, dass das Bild hier so klein ist, aber egal.
Das weckt Erinnerungen an früher,
als man noch GTA gespielt hat.
Ich wollte gerade sagen, früher, als ich noch hier irgendwie die Drogen hier durchgeschleust habe und so und die Mobs hier hochgehetzt habe und sowas.
Genau,
ja,
jetzt kommen
ja,
die großen
genau.
Geheimnisse raus. Genau.
Ja, also gibt es auf Kickstarter und könnt ihr euch schon mal vorregistrieren, kommt demnächst. Payback Club. Dann haben wir noch was gefunden von Heidelbeer, beziehungsweise von Check Games. Genau, da kommen nämlich jetzt für Codenames Booster Packs. Also die sehen auch tatsächlich aus wie Booster Packs. Das sind so kleine Kartenpäckchen, wo neue Karten drin sind. Das Ganze kommt im zweiten Quartal und es gibt ein Science Fiction und Fairy Tales Expansion Pack.
Also Fairy Tales wäre ja genau mein Ding.
Genau, und jeweils, da sind jeweils 50 Karten drin, 50 neue Karten für Codenames und Codenames Do It. Und da gibt es halt neue Add-ons, neue Agenten, neue Bilder und so weiter. Das ist alles damit drin. Und dann gibt es noch ein weiteres Päckchen, das nennt sich The Cute Critters Expansion. Das ist dann für Codenames Pictures. Das enthält dann 40 neue Bilder mit Tieren.
Ja, aber du spielst ja kein Codenames.
Nee.
Ich mag Codenames. Ich habe beides zu Hause.
Ja,
Duett
das ist auch ein cooles Spiel.
Normales.
Ich hab das Harry Potter Codenames aus Gründen, aber ich habe es noch nicht gespielt, weil erstens Codenames und dann auch noch sagt er, Harry Potter habe ich keine Ahnung von und damit war raus.
Sagte die Ravenclaw zu Ravenclaw.
Ja, genau.
Das Harry Potter Codenames, für das Check Games einen riesen Shitstorm kassiert hat.
Ja, das stimmt allerdings. Und sie haben da eine Spendenaktion zugemacht und haben quasi die Gewinne einem guten Zweck gespendet für die queere Community, irgendwie sowas in der Richtung, damit das ausgeglichen wird, dass J.K. Rowling, die böse Tante, Geld kriegt.
Ja. Diese Booster-Packs kommen übrigens auch in Deutsch. Heidelberg hat das schon angekündigt. Und wie gesagt, zweites Quartal 2026 und die kosten jeweils 10 Euro.
Mhm. Noch ein guter Preis.
Ja. Etwas, was mich auch sehr gefreut hat, ist, Descent kommt als Videospiel. Ich habe so das Gefühl, es gibt so ein kleines Revival von Descent und von Imperial Assault bei Asmodee. Ja? Da bin ich mal gespannt, ob da nicht vielleicht noch was nachkommt. Auf jeden Fall, Descent kommt auch im Frühjahr 2026, also jetzt, als Videospiel auf Steam. Gibt es schon eine Demo, da kann man sich das schon mal angucken. Und das Ganze wird dann veröffentlicht auf Windows, also auf Steam, PlayStation, Xbox, Switch ist hier nicht angekündigt, aber kommt vielleicht auch. Das Ganze heißt Terrynoth Heroes of Descent. Und das Ganze richtet sich an nicht nur Leute, die Descent schon erkennen als Brettspiel, sondern auch an Einsteiger, logischerweise. Und das Ganze folgt so ein bisschen lose den Storylines auch aus Descent. Und man kehrt quasi in diesen Kontinent von Terrynoth zurück. Ja, Vorkenntnisse brauchen wir nicht.
Das ist gut, weil die habe ich nicht.
Ja. Auch nicht.
Aber ich glaube, du hast das irgendwo unten stehen,
ja, ja,
oder?
Ja, wir haben das. Ja,
aber Steam habe ich und einen PC habe ich. Ja. Also wer weiß.
Das ist halt so ein typischer Dungeon-Crawler. Mhm. Ja. Und das ist ein ziemlich cooler Dungeon-Crawler. Für den gab es auch ganz viele Erweiterungen. Und das ist die Vorlage für Imperial Assault, das ja gerade als Neuauflage rauskam bei Asmodee. Was wiederum ein, ich sag mal so Anführungszeichen Dungeon-Crawler im Star-Wars-Universum ist. Und die beide Spiele, das von dem Descent gibt es auch nochmal eine zweite Auflage, wobei viele Leute sagen, die erste Auflage ist besser als die zweite. Das zeichnet sich so ein bisschen dadurch aus, dass es da eine App zu gibt und diese App ist quasi der Spielleiter und der führt dich durch die Story. Und das funktioniert ziemlich gut. Also gerade bei Imperial Assault war das ziemlich cool. Also da hat man richtig schöne Storys gehabt, die irgendwie rund waren auch und die Sinn gemacht haben. Und es war trotzdem spannend, dann halt diese einzelnen Aufgaben zu erfüllen, die man da vorgegeben bekommt. Also kann ich echt nur empfehlen. Wer Star Wars cool findet und Dungeon Crawler cool findet, der sollte sich mal das Imperial Assault angucken, das jetzt gerade wieder neu veröffentlicht wurde. Und bitte kauft das, weil ich möchte gerne, dass die Erweiterungen auch rausgebracht werden, weil die fehlen mir nämlich. Das Grundspiel haben wir nämlich schon, ja, aber es fehlen leider so ein paar Erweiterungen, die absolut krasse Preise auf dem Drittmarkt machen. Ja.
Ja. Ja. Also folgt Michaels Aufruf und kauft, damit wir nicht arm werden, weil Michael dann doch noch die Erweiterung kauft.
Nee, so viel Geld würde ich nicht für eine Erweiterung für Imperial Assault ausgeben. Nein, nein, nein. Ja, wir hatten ja schon berichtet über King of Tokyo Godzilla und damals hatten wir nur ein Logo, sonst nichts. Ja. Und da ist mittlerweile jetzt deutlich mehr Infos rausgekommen. Und zwar erstmal der Veröffentlichungszeitraum, August 2026. Dann wussten wir zu dem Zeitpunkt, wo wir das zuerst berichtet haben, noch nicht, ob das jetzt eine Erweiterung, ein Grundspiel, vielleicht nur ein einzelnes Monster sein wird. Nein, es ist tatsächlich ein neues Grundspiel. Das Cover sieht richtig cool aus.
Sehr, sehr cool.
Wie gesagt, guckt auf euren Podcast-Player, wenn ihr nicht bei Spotify seid. Und es gibt auch Informationen, was drin sein wird. Da sind nämlich nicht nur Godzilla drin, sondern auch diese ganzen anderen Monster aus dem Godzilla-Filmuniversum. Also King Ghidorah, Hedorah, Rodan, Mothra und Mechagodzilla.
Also das Design erinnert mich sehr an so ein altes Kinoposter.
Ja, das ist auch genau die Idee dabei. Ja, das ist halt auch so eine Art, ja, wie kann man das beschreiben? Das ist so ein Prügelspiel. Es gibt eine Arena. Jeder von uns spielt ein Monster, das möglichst effektiv irgendwie Ruhmpunkte sammeln will oder das berüchtigste Monster überhaupt werden will. Und du kannst halt nach Tokio gehen und da halt Hochhäuser zusammen kloppen, ja. Dann nimmst du aber die ganze Zeit Schaden und kannst dich nicht heilen da drin. Heilen kannst du dich nur außerhalb Tokios und du musst sozusagen den richtigen Punkt erwischen, wenn du aus Tokio wieder rausgehst und dann jemand anderen reinschickst. Ja, und da kann man halt sich halt immer, kann man immer wechseln von außerhalb Tokio zu Tokio und dann kriegt man halt innen drin, kriegt man Haue, aber dafür Ruhm. Und außerhalb Tokio kriegt man Heilen, aber dafür keinen Ruhm.
Klingt nach einem Koordinationsspiel und nicht nach einem Hauspiel.
Nee, das ist ein ziemlich einfaches Spiel tatsächlich.
Zeitmanagement.
Es grenzt fast sogar an ein Partyspiel, muss ich sagen.
Ja, ne? Es ist so ein bisschen Risikomanagement, push your luck und auch im Auge zu behalten, wo sind die anderen gerade mit ihrer Kraft und auch mit ihrem Ruhm.
Ja, man darf nicht so gierig werden im Spiel. Das Ganze ist für 2 bis 6 Spieler ab 8 Jahre, dauert 30 Minuten. Aber jetzt kommt der Bummer, $60. Das finde ich schon ganz schön teuer. King of Tokyo ist ja auch in etwas kleineren Box. Da bin ich mal gespannt, ob da nicht auch Minis drin sind zum Beispiel. Ja, vielleicht ein Godzilla-Mini wäre schon ganz schön cool.
Kannst du dich auch selber drucken.
Ja, naja. Wir hatten ja vorhin schon bei dem Magic the Gathering-Film gesagt, dass es einen Grund unter Umständen gibt dafür, warum da jetzt ein Magic the Gathering-Film gepusht wird. Die Ergebnisse von Hasbro für 2025 sind nämlich rausgekommen. Und das ist ganz schön krass. Denn sie haben einen Gesamtumsatz gemacht in 2025 von 4,7 Milliarden US-Dollar. Und das ist 13,7% mehr als 2024.
Das ist ein ordentlicher Zuwachs.
Das ist ein ordentlicher Zuwachs. Und der Grund für diesen Zuwachs ist Wizards of the Coast, die Dungeons & Dragons und Magic the Gathering rausbringen. Die sind nämlich um 45% gewachsen.
Krass.
Wow.
Das mögen wir. I like it.
Ja, und wenn man das jetzt mal sich die Zahlen genauer anguckt, ja, dann sieht man nämlich, dass Wizards quasi Hasbro nicht gerettet, aber gepusht hat. Denn der Rest von Hasbro, der nicht Wizards of the Coast ist, ist um 4% runtergegangen im Umsatz.
Oh.
Ja, das heißt, diese 13,7% sind komplett Wizards.
Mhm.
Ja, und dass sie nicht insgesamt runtergegangen sind, hängt nur an Wizards.
Ja, dann müssen sie das natürlich stützen.
So,
da
macht
so ein Film Sinn.
Wenn man nochmal eine Ebene tiefer geht, dann wird man sehen, dass bei Wizards nicht Dungeons & Dragons der Pusher war, sondern Magic the Gathering. Hat einen wesentlichen Teil dazu beigetragen.
Wahnsinn.
Also das geht richtig, richtig gut.
Was ich mir gerade vorstellen könnte, ist, da ja gerade diese ganzen Trading Card Game Spiele wieder so am Kommen sind mit Locana, mit Altered, sind ja ein paar gerade wieder
Star Wars
auf den Markt gekommen, dass da vielleicht Leute einfach auch Lust bekommen haben, nochmal ihr altes Magic the Gathering rauszuholen.
Ja, ich glaube, das wird aber auch dadurch getrieben, dass mittlerweile ja Magic the Gathering weit über so ein Spiel hinausgeht. Da gibt es ja ganz viele Leute, die spielen gar kein Magic und kaufen trotzdem Magic-Karten als Investment.
Ja, das kommt natürlich noch dazu, aber ich glaube tatsächlich, dass bei ganz vielen dieses alte Spiel wieder in den Fokus gerückt ist, so, ja, wieso, Moment, bevor ich mir hier jetzt ein neues zulege, kann ich doch einfach das alte nochmal spielen. Da habe ich doch schon ganz viel im Schrank von.
Zu Interessen wieder aufflammen lassen, sozusagen.
Ja. Naja, Rurik kommt in einer zweiten Auflage bei Frosted Games. Das finde ich auch spannend. Das ist ein Spiel, wo es um die mittelalterliche Ukraine geht, mehr oder weniger. Das Ganze ist eine zweite Auflage von einem Spiel, das schon mal da war. Es gibt eine GameFound-Kampagne, die läuft nämlich noch, da könnt ihr auch noch mitmachen. Und dafür macht Frosted Games die deutsche Version. Jetzt gibt es ein paar Haken bei dem Ganzen. Frosted hat angekündigt, dass das Ganze auch in den Retail kommt. Das heißt, ihr müsst nicht bei der GameFound-Kampagne mitmachen, sondern ihr könnt es euch auch später einfach bei Frosted kaufen. Es wird auch eine Vorbestellkampagne geben und so weiter. Allerdings gibt es bestimmte Sachen nur in der GameFound-Kampagne. Also so eine Deluxe-Box, wo alles drin ist. Das gibt es nur bei der GameFound-Kampagne. Die Sachen, die in der Deluxe-Box sind, so habe ich das zumindest nach dem Pressetext verstanden, wird es auch bei Frosted geben, allerdings nur als Einzelkauf. Und dann müsst ihr das in die Standard-Retail-Box reinpacken. Das ist so der Unterschied. Also wenn ihr da Die-Hard-Fan von diesem Rurik seid, das ist ja so ein Spiel, was schon lange, lange vergriffen ist und was so ein Kult-Following hat so quasi und deswegen auch ganz krasse Preise auf dem Drittmarkt auch hat. Und wenn ihr da zugreifen wollt, dann tut es am besten über die GameFound-Kampagne, würde ich sagen.
Das hat aber richtig coole Herr-der-Ringe-Vibes.
Ja, das ist wirklich so ein richtig schönes Mittelalterspiel. Übrigens, da bei diesem Spiel geht's, und das fand ich ein bisschen, ja, weiß nicht, ob ich das gemein finde, bei dem Spiel geht es um Kiew und um die Ukraine, also die heutige Ukraine.
Mhm. Ja.
Geliefert wird diese Kampagne nicht nach Ukraine.
Wow.
Naja, also ich sag mal so, die werden gerade umkämpft, die müssen nicht ein Spiel spielen, wo sie umkämpft werden.
Ja.
Ich glaube, da haben die bestimmt auch gerade überhaupt keine Lust drauf.
Ja, das kann
ich glaube, das finden die auch so ein bisschen morbide.
Auf jeden Fall kostet das Ganze 80 Euro, wenn ihr die Standardversion haben wollt, und 170 Euro, wenn ihr die Deluxe-Version haben wollt. Und dazu kommen dann nochmal 20 Euro an Porto und natürlich auch Mehrwertsteuer, müsst ihr immer drauf achten, Mehrwertsteuer kommt immer drauf. Ja, 1-4 Spieler, 90 Minuten, ab 12 Jahre. Ja. Und dann habe ich noch einen schönen Kickstarter gefunden, den musste ich einfach aufnehmen.
Da wird Kate jetzt auch Juhu rufen.
Ja.
Cat Whale. Auf Kickstarter, könnt ihr euch vormerken, es nennt sich das Brettspiel mit den Krallen. Ein strategisches Adventure-Spiel, wo rivalisierende Katzen so ein 4X-Spiel spielen. Also so Explore, Build, Quest and Clash.
Also das Cover erinnert mich schon sehr an den Oscar-Gewinner von letztem Jahr. Oder Flow. Von diesem Jahr, Flow, genau.
Ja. Mhm. Das Ganze ist auch tatsächlich in Wasserfarben gemacht. Und es gibt einen ganz großen Abschnitt auf der Seite, wo beschrieben wird, wie dieser Artstyle zustande kam. Und da ist auch ein Bild von der Künstlerin, die da das Ganze malt und so. Also der Artstyle ist wirklich super. Ich finde es wirklich richtig, richtig schön.
Ja, da muss ich ja jetzt recherchieren, wo ich jetzt selber Aquarellmalerei mache.
Ist halt auch mal ein bisschen was anderes, finde ich, ja. Ist übrigens ein Sandbox-Spiel. Das heißt, da könnt ihr verschiedene Sachen machen, könnt selbst entscheiden, in welche Richtung ihr geht und so weiter. Also ein Sandbox-Spiel, so wie Firefly beispielsweise. 90 bis 150 Minuten, das ist wahrscheinlich auch dem Sandbox-Spiel dann geschuldet. Ab 12 Jahre und geht für bis zu 6 Spieler. 2 bis 6 Spieler.
Ja, aber Preis gibt's wahrscheinlich noch nicht.
Preis gibt's noch nicht, ist noch nicht live.
Ja. Dann müsst ihr mir mal Bescheid sagen, wenn es live kommt.
Ja. Ja. Ja.
Bist du bei Kickstarter?
Ja, natürlich.
Dann nimmst du den Link von den Shownotes, dann kommst du direkt zum Kickstarter.
Perfekt.
Und dann kannst du auf so das Fähnchen klicken, so. Dass du benachrichtigt werden möchtest, wenn er live geht.
Ach so, geht
ich meine, wir machen natürlich gerne auch Service, aber ich dachte, ich erwähne es mal.
Ja, das bringt uns zu unserer letzten News für heute. Da gab es einen Artikel auf Spiegel und da habe ich ein bisschen weiter recherchiert. Da gibt es nämlich ein altes römisches Brettspiel, für das die KI die Regeln geknackt hat. Und das ist schon, also ich habe mir die Quellen angeguckt. Wir haben auch tatsächlich die Quellen verlinkt. Da gibt es ein Paper dazu von dem Archäologen, der das gemacht hat. Also ich habe da die Bilder mir angeguckt, ich hätte erstmal gar nicht erkannt, dass das irgendwie das Spielbrett von einem Brettspiel ist. Für mich war das ein Stein.
Ich habe das tatsächlich gesehen in den Nachrichten und habe auch gedacht, das ist spannend, dass man das als Spiel identifiziert hat.
Ja, ich lese mal hier aus dem Artikel vor. Der Archäologe hat in dem Fachblatt Antiquity so ein Paper veröffentlicht und laut dem hat ein KI-System die Regeln eines 1500 Jahre alten, bis dahin unbekannten Brettspiels geknackt. Der Archäologe Walter Christ war im Archiv eines Museums im niederländischen Herlen auf eine auffällige Kalksteinplatte aus der römischen Antike gestoßen. Oh, okay, Sie haben auch gedacht, es wäre ein Stein. Ja. 21 x 14,5 cm groß, auffällig flach und mit Linien verziert. Und dann haben sie zwei KI-Agenten gegeneinander antreten lassen. Und einfach mal versuchen lassen, diese Agenten quasi ein Spiel zu spielen mit diesen Linien drauf. Und sie haben sich diese Linien auch genau angeguckt und haben tatsächlich rausgefunden, dass bestimmte Bereiche dieser Linien tiefer waren als andere. Und daraus schlossen sie halt, dass manche Linien davon eher benutzt wurden als andere. Mhm. Also sie konnten so ein bisschen irgendwie antizipieren durch den Zustand des Ganzen, welche Linien da jetzt genau benutzt wurden und so weiter.
Zum Moment kann man dann auch gleich die bestmögliche Gewinnerstrategie genau. davon rausfinden.
Richtig. Die KI war mit den Regeln jahrhundertealter Brettspiele aus Europa trainiert worden und es zeigte sich, dass die Spuren auf dem Stein am besten zu sogenannten Blockierspielen passen, in denen es darum geht, die Steine des Gegners möglichst so einzukesseln, dass er sich nicht mehr bewegen kann. Diese Art von Spielen war bisher erst ab dem Mittelalter bekannt. Die Analysen des Forschungsteams um Chris deuten jedoch darauf hin, dass die Blockierspiele Jahrhunderte älter sind als bisher gedacht und schon bei den alten Römern beliebt waren.
Passiert mir immer bei Carcassonne.
Ja, ist auch so eine Art Blockierspiel. Ja. Ja, also auf jeden Fall spannende Sache. Da gibt es ja, ich habe irgendwo hier auch ein Buch über römische Brettspiele. Das hat mir mein Bruder mal geschenkt, der ist ja Geschichtslehrer. Und da sind auch ein paar spannende Sachen drin. Es gibt ja auch ein paar Spiele, die so auf diesen römischen Spielen basieren. Da habe ich schon mal einen Kickstarter gesehen zu. Ja, auch sehr spannend. Ja, auch damals schon hatten die Brettspielabende. Ja, haben wahrscheinlich dann auch Pizza bestellt.
Auf jeden Fall. Also wir reden ja von Rom, ne?
Ja, ja genau. Haben wir auf jeden Fall Pizza bestellt. Erst mal
ein bisschen Garum irgendwie aufgegossen.
Also die richtigen Öfen hatten die damals schon für eine Pizza.
Und dann wurde so eine schöne Runde Azul gespielt. Ja, so, das waren unsere News für dieses Wochenende. Wir sind am Ende. Habt ihr noch irgendwas? Ich frage mal so in die Runde.
Nein, also ich habe jetzt nichts. Du erzählst immer ganz gerne, was dann so als nächstes kommt. Aber
genau.
du bist ja Sendeplangestalter, ich habe keinen Plan.
Ja, am nächsten Mittwoch kommt wieder ein Review. Da lasst ihr euch einfach überraschen. Wir haben auch nächste Woche ein Interview mit den Machern von Bonn spielt. Das ist eine Messe hier.
Richtig, Anfang März. Ist jetzt ja auch nicht mehr weit.
Genau. Und dann habe ich heute gerade gesprochen mit Akram. Das sind die Jungs, die für Stonemaier Games die ganzen elektronischen Spielumsetzungen machen. Und die bringen ein eigenes Spiel raus, oder ihr erstes eigenes Spiel, nämlich Ink. Oh, jetzt habe ich den Namen vergessen. Egal, die bringen auf jeden Fall ihr erstes eigenes Spiel raus.
Seid gespannt, ihr hört es dann im Interview.
Genau, und da haben wir auch ein Interview ausgemacht. Das wird allerdings erst Anfang März passieren. Das heißt,
war ein absichtlicher Teaser dafür. Ja,
das war ein absichtlicher Teaser, genau.
Genau, ja. wir bauen selbstverständlich Cliffhanger in unsere Folgen ein.
Genau, da freuen wir uns auf jeden Fall schon drauf. Da werden wir auch so ein bisschen drüber reden, was sie sonst so machen und wie die Zusammenarbeit mit Stonemaier ist und wie dieser Transfer von Brettspiel zu der elektronischen Version des Brettspiels und so weiter gut funktioniert oder wie das funktioniert. Ja. Da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen und am nächsten Mittwoch kommen wir mit einer neuen Review und da könnt ihr euch überraschen lassen, was da kommt.
Wir
wissen es auch noch nicht. Wir müssen gucken, wir haben immer so mehrere Sachen gleichzeitig im Feuer, die so, dann entscheiden wir dann immer, wo sind wir am weitesten, dass wir irgendwie was sagen können dazu.
Bin ich schon ganz gespannt drauf.
Ja. Dann sage ich mal Dankeschön die Runde hier. Danke, Kate.
Ja. Sehr gerne. Dann lasse ich mal meinen obligatorischen Spruch los, ne? Habt eine tolle Zeit, spielt was Schönes und tschüss, macht's gut.
Bis dann, ciao.
Tschüss.